darum. Es geht, gestern war ja die Krönung von König Charles III. Und das war so für mich die beeindruckendste Szene überhaupt. Ich habe leider nicht alles sehen können. Das war, glaube ich, über 4 Stunden oder so. Aber hier kniet ein König vor dem König aller Könige und sagt, dass er im selben Geist, wie er gekommen ist und kommen will, nicht zu herrschen, sondern um zu dienen und seinem Volk zu dienen. Das war für mich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das führt mich auch direkt in unsere derzeitige Serie oder Staffel über den Korintherbrief, weil genau von diesem Geist und von dieser Einstellung der Demut und des Dienstes für den Nächsten und nicht des Herrschens, von dieser Einstellung war in Korinth sehr, sehr wenig zu sehen. Und deswegen gehört die korinthische Kirche im Neuen Testament zu den Kirchen, die am meisten Stress und Chaos und Streitigkeiten hatten. Und in diesen 3 Kapiteln, um die es jetzt in dieser Staffel 3 geht, geht es um einen sehr problematischen Themenkomplex, in dem die Korinther um Rat gebeten haben und die schreiben Paulus einen Brief und diesen Brief hat Paulus vor sich liegen und er beantwortet ihn Schritt für Schritt. Also was war das Problem, zumindest was in diesen Kapiteln beschrieben ist? Du musst dir vorstellen, Korinth ist die größte Partymeile der Antike. Hier wurden zu allen möglichen Anlässen Partys gefeiert, zu Namenstagen und zu bestimmten Anlässen, die die Kaiserfamilie oder den Kaiser betraf. Da gab es diese Vorläufer der Olympischen Spiele, die Isthmischen Spiele. Jedes zweite Jahr wurde mega gefeiert. Da gab es unzählige Götterpartys zu Ehren von verschiedenen Göttern, von denen es in Korinth genug gab, weil Korinth war eine Miniaturausbildung, Ausprägung von Rom, es war eine römische Kolonie. Da gab es unzählige Sexorgien in Form von Paraden, wo auch Sexorgien sehr, sehr öffentlich gefeiert worden sind. Und dann gab es natürlich Gildepartys, also Firmenzusammenführungen, die regelmäßig zu Ehren ihrer Patrone, also Schutzgottheiten, gefeiert haben. Und all das natürlich immer in einem sogenannten Götterrestaurant, das heißt in einem Restaurant, das anliegend war an einen Göttertempel. Und dort gingen viele dieser korinthischen Christen auch hin und nahmen an solchen Paraden und Partys ungehemmt und ungehindert in jeder Hinsicht teil. Und es geht in diesem Kapitel, in diesen 3 Kapiteln um eine Einheit, das heißt, es behandelt ein und dasselbe Thema und es ist in Form eines Chiasmus aufgebaut, ich habe das letztes Mal schon erklärt. Das heißt, das 8. Kapitel spricht hier über den Missbrauch christlicher Freiheit und im Chiasmus ist immer so, in dieser stilistischen Form, dass die Klimax, also der Höhepunkt einer Erzählung, nicht am Ende ist, sondern in der Mitte. Und dann in der Mitte, Kapitel 9, spricht Paulus über den wahren Gebrauch von christlicher Freiheit. Er stellt sich selber als Beispiel dar, dass er Macht hat, dass er Autorität hat und wie er als machthabender und autoritätsvoller Apostel mit seiner christlichen Freiheit umgeht. Und dann, heute sind wir wieder in Kapitel 10, geht es wieder um den Missbrauch der christlichen Freiheit. Also eine dieser Fragen, dieser wichtigen Fragen, die die korinthischen Kirche Christenheit spaltete, war tatsächlich der Umgang mit christlicher Freiheit. Und ich denke, dass wir werden sehr, sehr viele Parallelen sehen, auch zur heutigen Situation der Kirche. Und wir müssen Folgendes bedenken. Also, wenn jemand im ersten christlichen Jahrhundert in der Antike von Freiheit sprach, dann war das ausschließlich das Privileg der gesellschaftlichen Elite. Ihr könnt euch das vorstellen, dass kein normaler Arbeiter oder Sklave, was die meisten waren, diese freien Arbeiter, irgendwie überhaupt das Wort Freiheit in den Mund nehmen konnte. Die meisten von diesen Leuten gehörten zu den untersten sozialen Schichten und die konnten von diesen Begrifflichkeiten, aber auch von der Idee der Freiheit nur träumen. Also so war das in der korinthischen Kirche, da gab es diese gesellschaftliche, machthabende Elite, die war auch Teil dieser Gemeinde und der Konflikt war, der einflussreichen Elite gegen den Rest der Kirche. Eine einflussreiche, machthabende, gebildete, reiche Oberschicht mit einem selbstbewussten Auftreten, sehr, sehr eloquent. Und diese Gruppe war der Meinung, dass sie sich als Christen alles Mögliche erlauben konnten. Was war die Logik dahinter? Die Logik war einfach dahinter, ich habe alles, wozu ich Macht habe, alles, wozu ich den Status habe von meiner gesellschaftlichen Position, das ist erlaubt. Dazu habe ich die Freiheit. Das heißt, die gingen in diesen, zu diesen Feten und zu diesen Festen, zu diesen Göttermahlzeiten und nahmen ohne Skrupel zu haben an diesen Festivitäten teil. Die zweite Gruppe, ebenfalls in dieser Gemeinde, also der Rest der Gemeinde im Grunde genommen, die armen Leute, wir werden auch später nochmal sehen, wie diese Reich- und Arm-Geschichte sogar das, die Abendmahlsfeier spaltete. Also diese Leute, die hatten einen entgegengesetzten Blick auf diese römische Welt und ihre Bräuche. Sie sahen die Teilnahme an solchen religiösen Partys als einen krassen Widerspruch zu ihrer Jesusnachfolge. Sie selbst waren ja früher und kamen aus diesem Götzenkult und aus diesem Kaiserkult, aber seitdem sie zu Jesus sich bekehrt haben und öffentlich zur Taufe dazu auch bekannt haben, war dieses Leben für sie ein für alle Mal vorbei. Und die Spaltungen und die Konflikte waren so heftig in dieser Kirche, dass einige von diesen Leuten sogar dem Glauben Ade gesagt haben und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also hier ging es um das Thema Liberalismus kontra Loyalität zu Jesus. Und die Gemeinde, was sie spaltete, waren nicht nur verschiedene Erkenntnisse, sondern es waren tatsächlich zwei verschiedene Gruppen, die sehr, sehr stark aufeinander prallten. Und das Tragische tatsächlich an dieser ganzen Geschichte war, die Gemeinde verlor tatsächlich immer mehr Mitglieder, weil sie das Treiben dieser elitären Gruppe, die sehr, sehr dominant aufgetreten sind und die Leitung auch prägten dieser Kirche, von diesem Glauben abgedriftet sind. Und dann kommt das 9. Kapitel. Jesus oder Paulus stellt sich da als der Apostel, der ebenfalls von Gott sogar Status, Autorität und Macht hat. Aber er setzt all diese Dinge ein zum Dienst für seine Nächsten. Er sagt, ich bin allen alles geworden. Ich bin für alle ein Diener geworden, um einige von ihnen zu gewinnen. Also, die Quintessenz seines großen Arguments ist, eine Position der Macht und eine Position von Einfluss soll in der Gemeinde nur zu einem einzigen Zweck dienen. Das, was Charles III. Hier betet, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich will ein Diener für alle sein. Lass mich ebenfalls ein Diener für alle sein. Das will Paulus diesen Menschen, in diesen Christen in Korinth, ans Herz legen. Nun, nachdem er dieses Beispiel gebracht hat, wie er mit seiner Freiheit umgeht, erklärt er den Korinthern, diesen elitären Korinthern, eigentlich den Krieg. Und in diesem Kapitel, im Kapitel 10, wo wir heute sind, erinnert er sie an alte Geschichten. An eine sehr, sehr alte Geschichte, und zwar während der Wüstenwanderung. Und hier ebenfalls geht es um das Thema Freiheit. Hier war das Volk Gottes gerade aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit worden und sie waren unterwegs aus dem Land der Unfreiheit, der Sklaverei, in das Land der Freiheit. Und in dieser Geschichte erzählt er im Grunde genommen die Geschichte der Korinther. Wie leben Menschen, die ehemals keine Freiheit und keine Erlösung kannten, nun als Erlöste in einer neu gewonnenen Freiheit? Nun, lass uns einfach mal den Text der Reihe nach lesen und ich denke, euch wird sich der Text genauso erschließen wie mir bei der Vorbereitung. Also er fängt so an. Ihr Korinther dürft nämlich nicht vergessen, dass es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose, wie es zur Zeit des Mose ging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Also die Korinther leiden unter einer Geschichtsamnesie, unter einer Geschichtsvergessenheit. Sie orientieren sich eher an der Kultur als an Christus. Sie orientieren sich mehr an ihren Begierden als an der Bibel. Nun, die Bibel der ersten Christen, und das vergessen wir sehr oft, die Bibel der ersten Christen war das, was wir heute das Alte Testament kennen. Ich mag diese Bezeichnung, Alte Testament, nicht, weil alt heute oft bedeutet, naja, es ist unnütz und abgedient. Und daher nenne ich in der Regel diesen Teil der Bibel den ersten Teil der Bibel. Nun, für die ersten Christen und auch für Jesus selbst, für Paulus, für alle Apostel, war diese Bibel heilig. Und für sie war dieser Teil der Bibel, für uns wie gesagt der erste Teil der Bibel, heiliges Gottes Wort, und das hatte Autorität für unser Denken, für unseren Glauben, für unser Leben, für unsere Ethik. Und die Bibel, wie du sie heute kennst, wie du sie heute in deiner App oder in deinen Händen hältst als analoges Buch, diese Bibel ist erst entstanden durch viele komplizierte konziliare Prozesse im 4. Jahrhundert nach Christus. Okay? Also die ersten Christen bis zum 4. Jahrhundert kannten nur den ersten Teil der Bibel, das, was einige das Alte Testament nennen, als ihre Bibel. Also, wenn die Christen also Gottes Wort und Gottes Macht und Gottes Autorität hören wollten, dann lasen sie aus diesem ersten Teil unserer Bibel. Sie war die letzte Autorität in allen Fragen des Denkens und des Lebens. Und wenn heutige einige Christen diesen Teil der Bibel so als altes Testament abtun, nach dem Motto, naja, das ist vergangen, wir haben ja das Neue Testament, das ist unsere Autorität, dann steht das in einem krassen Widerspruch zu einer christlichen Tradition, zu Jesus-Tradition und zur Kanongeschichte der Bibel. Also, was Paulus im Grunde genommen hier tut, er liest mit ihnen und buchstabiert mit ihnen nochmal die biblische Geschichte nach. Und er will den Korinthern zeigen, wie sie ihre christliche Freiheit missbrauchen. Und das tut er in den Nacherzählen dieser Exodus-Geschichte, der Auswanderung aus Ägypten. Eine ganze Generation der Erlösten hat nämlich damals in Exodus, die Befreiung aus Ägypten, nicht überlebt. Du musst dir vorstellen, eine ganze Generation, 40 Jahre lang, hat diesen Auszug aus Ägypten nicht überlebt. Und das Tragische an dieser Geschichte war, sie alle haben gut angefangen. Sie haben sehr, sehr gut angefangen. Sie haben Gottes Erlösung erlebt. Sie haben großartige Wunder erlebt. Sie haben göttliche Erfahrungen gemacht mit ihrem Vater. Paulus erzählt hier auf, sie haben Gottes Schutz in der Wolkensäule erlebt. Sie haben das Überqueren des Meers erlebt. Und Paulus vergleicht das mit der Taufe der Korinther sogar. Sie alle wurden durch das Brot vom Himmel auf übernatürliche Weise gespeist. Und dann sagt er, sie tranken sogar das lebendige Wasser aus dem Felsen. Und dieser Felsen, der war eigentlich Christus in verkleideter Gestalt des Felsens. Also, alle haben die gleichen geistlichen Erfahrungen und Begegnungen mit Gott gehabt. Und trotzdem sind sie nicht ans Ziel gekommen. Und dann kommt dieser ernüchternde Dämpfer in dieser großartigen Wunder- und Glaubensgeschichte. Paulus schreibt weiter. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in die Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Nun, ein amerikanischer Philosoph, George Santayana, hat mal gesagt, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und die Korinther haben aus der biblischen Geschichte der Erlösung und Gottes Geschichte mit seinem Volk nichts gelernt. Genau das geschah hier live vor den Augen des Paulus. Sie haben mal alle gut angefangen. Sie haben alle Gottes Erlösung, sie haben alle Gottes Gnade erlebt. Paulus war ja der Gemeindegründer, er hat das miterlebt, wie diese Menschen zu Jesus fanden und Vergebung bekommen haben und zu Familien Gottes kamen. Sie haben, und darüber schreibt Paulus auch in diesem Brief, viele große Wunder erlebt. Sie haben die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Sie haben Gottes Führung und Gottes Fürsorge sehr, sehr persönlich erlebt. Aber einige von ihnen sind vom Ziel abgekommen. Einige befinden sich gerade auf dem Holzweg und sie sind ihren Begierden gefolgt, haben sich in Sünde und Gottes Götzendienst verstrickt. Und Paulus erzählt ihnen diese Geschichte von Irrungen und Wirrungen des Volkes Gottes noch weiter, indem er konkrete Dinge nennt, an denen sie gescheitert sind. Er sagt, bitte werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Also Paulus erinnert an diese Geschichte aus 2. Mose Kapitel 32. Und weitere Ereignisse folgen. Auch auf Hurerei dürft ihr euch nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Eine Geschichte steht im 4. Mose Kapitel 25, nachzulesen. Oder weiter, wir müssen uns davon auch hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es getan haben, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Eine Geschichte, die man in 4. Mose Kapitel 21 nachlesen kann. Und eine weitere Warnung, hütet euch auch davor zu murren, also zu meckern. Denn manche von ihnen wurden deshalb vom Engel des Gerichts getötet. Ebenfalls eine Geschichte aus 4. Mose Kapitel 16. Also eine Geschichte nach der anderen, eine Tragik nach der anderen. Und die Frage ist, was lernt das Volk Gottes während des Exodus aus all diesen Geschichten? Aus dieser 40-jährigen Geschichte der Erlösung des Eingreifens Gottes. Was lernen sie? Nix. Absolut gar nichts. Und daher versucht Paulus durch diesen Geschichtsunterricht in die Hirnwindungen dieser Christen hineinzukommen, damit zumindest sie aus all diesen wichtigen Lektionen etwas lernen. Er schreibt weiter und du siehst hier einfach diesen ernsthaften Versuch eines Lehrers, eines Teachers hineinzukommen in das Denken. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und das ist, dieser letzte Satz ist so diese Kernaussage dieser Warnung. Das ist eine Warnung, paraphrasiert kann man Folgendes sagen, was Paulus hier sagen will. Einige von euch halten sich für sehr, sehr geistlich und clever. Aber sie missbrauchen ihre Erlösung und neu gewonnene Freiheit, um ihre eigenen menschlichen Wünsche und Begierde auszuleben. Sie prahlen dabei mit ihren Gaben, zum Beispiel Gabe von Weisheit und Erkenntnis. Sie meinen, sie sind die Starken und Fortgeschrittenen in der Kirche. In Wahrheit stehen sie eigentlich schon am Rande einer Klippe. Und wenn sie nicht Buße tun und umkehren, wartet auf sie dasselbe bittere Schicksal, dass das israelitische Volk beim Exodus ereilte. Also dieser Geschichtsunterricht gegen diese Geschichtsamnesie der Korinther ist ein deutlicher Warnschuss vor dem Übertreten einer roten Linie. Und einige in Korinth waren kurz davor oder haben schon diese rote Linie übertreten. Aber sie wogen sich in einer falschen Selbstsicherheit und einem falsch verstandenen Erlösungslehre. Und ich denke mal, wenn es um eine falsch verstandene Freiheit und Erlösungslehre geht, sind wir von den Korinthern nicht sehr weit entfernt. Ich möchte nur zwei Dinge nennen, die heute mindestens genauso daneben sind wie die Erlösungsgedanken der Korinther. Ich möchte das erstmal auf den Irrtum der großen Landeskirchen eingehen. Der Irrtum der großen Landeskirchen bis heute, seit Jahrhunderten, ist: Hauptsache, du wurdest als Säugling getauft. Hauptsache, du wurdest als Säugling getauft. Du kannst nachher leben, wie du willst. Du kannst sogar Kirche und Gott hinter dir lassen. Du kannst ruhig in Sünde leben und dich nicht um Gottes Gebote scheren. Aber wenn du einmal getauft und damit Gottes vorlaufende Gnade, so hat das Luther genannt, Gottes vorlaufende Gnade erfahren hast, bist du safe in deinem Heil und in deiner ewigen Rettung. Das ist Blödsinn. Das ist ein großer Irrtum. So wichtig eine Taufe auch sein mag, sie wird beim letzten Gericht kein Gewicht haben. Wenn du nicht gemäß deinem Taufbekenntnis, was du gesprochen hast oder was über dir ausgesprochen worden ist, lebst. Und Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls ein lutherischer Theologe, hat mal gesagt, das ist billige Gnade als Schleuderware der Kirche. Also, Irrtum der großen beiden Kirchen oder der großen Kirchen in Deutschland. Nun, es gibt auch genauso viel Irrtum der Freikirchen. Der Irrtum der Freikirchen hält sich mindestens genauso stark wie der Irrtum der großen Volkskirche. Und zwar ist der Irrtum folgendermaßen zu benennen. Hauptsache, du hast dich einmal zu Jesus bekehrt. Damit bist du für alle Ewigkeiten sicher. Es ist fast derselbe Irrtum wie der Säuglingstaufe. Wobei natürlich wir Freikirchler damit angeben und uns damit geistlich abheben wollen von den großen Kirchen, dass wir uns ja irgendwann einmal bewusst für diesen Glauben entschieden haben. Wir betrachten als Freikirchler, oder viele von uns betrachten, seine Bekehrung, deine Bekehrung, als irgendwie ein sicheres Ticket für die Ewigkeit, für den Himmel. Das ist ein sehr, sehr großer Irrtum. Die konkrete Jesus-Nachfolge und das Leben unter der Königsherrschaft Gottes ist das, was uns jetzt und für alle Ewigkeit die Erlösung bringt. Nicht irgendein persönliches Ereignis, ein vielleicht auch wichtiges Ereignis in deiner und meiner Biografie. Also ein lebendiger Glaube führt immer zu einem echten Gehorsam und ein echter Gehorsam kommt immer aus einem echten Glauben. Echter Glaube führt in die Heiligung und Heiligung kommt immer aus einem echten Glauben heraus. Das ist das, was Paulus hier diesen wunderbaren Menschen in Korinth deutlich machen will durch diese Warnungen. Ich vergleiche mal diese Geschichte mit dem Abdriften in eine falsche Sicherheit mit einem Bild, das ich sehr, sehr treffend finde. Stell dir mal vor, da ist ein Pärchen unterwegs auf einem Ruderboot auf dem Zambezi River. Also, sie fahren durch seichte Gewässer und es ist eine atemberaubende, absolut romantische Landschaft. Sie schauen sich beide tief in die Augen und bemerken nicht, dass ihr Boot langsam Fahrt aufnimmt, immer schneller wird. Die Landschaft und die Gefühle und die Gespräche lassen alle Warnschilder, die auf dem Weg stehen, auf den Ufern stehen und die auf einen Wasserfall vorne hinweisen, sie übersehen. Und dann erscheint noch einmal ein riesengroßes Schild mit Beleuchtung, mit Lichtern, mit Warnlichtern und auf diesem Schild steht The Point of No Return. The Point of No Return. Das heißt, ab hier ist die Strömung so stark, dass jedes Boot nur noch in eine einzige Richtung mitgerissen wird. Ab hier gilt kein Gegenrudern, kein Hilfeschrei, kein Versuch, irgendwie noch sicher ans Ufer zu gelangen. Die Wassermassen walzen sich unerbittlich und mit ungezähmter Wucht Richtung Victoria-Wasserfälle. Also es gibt auch im Leben von uns Christen einen solchen Point of No Return. Und einige in Korinth befanden sich wahrscheinlich sehr, sehr kurz davor oder haben diesen Point of No Return bereits überschritten. Nun, wenn man bedenkt, welchem gesellschaftlichen Druck oder religiösen Druck auch diese Christen in dieser mega erotischen Metropole in Korinth ausgesetzt waren, könnte man ja denken, sie haben keine Wahl gehabt. Sie können nicht anders. Sie müssen ja irgendwie mit diesem Strom der Gesellschaft in Korinth mitschwimmen. Sie mussten dieses bunte, gottlose, unsittliche Leben irgendwie an dieser gesellschaftlichen Geschichte teilnehmen. Aber diesen Zahn will Paulus hier gleich ziehen, indem er sagt, die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind menschlich für alle erträglich. So müsste man diesen ersten Teil dieses Satzes übersetzen. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, ist nichts Besonderes, ist nichts Wildes. Es ist menschlich für alle erträglich. Denn Gott ist treu, er wird auch in Zukunft euch in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Denn wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also Paulus will klar und deutlich zwei Dinge sehr, sehr konkret sagen. Die korinthische Versuchung zu faulen Kompromissen ist allen anderen Christen im Römischen Reich bekannt. Sie sollen sich nicht einbilden, dass sie etwas ganz, ganz Schreckliches und Mühsames und Unwiderstehliches erleben. Und das Zweite, was er ihnen sagen will, Gott kennt ihre Situation. Gott kennt deine Situation, egal wie deine Prüfungen sind, und hat für dich Ressourcen und Wege bereit, dass diese Glaubensprüfung erfolgreich bestanden wird. Also Gott gibt dir eine Prüfung, die du erfolgreich bestehen kannst. Nun, die Frage ist, wo stehen wir heute als Christen des 21. Jahrhunderts? Die Frage, wie können wir das jetzt auf uns übertragen? Und ich würde sagen, die Versuchungen und die Prüfungen des 21. Jahrhunderts heute sind der korinthischen Situation damals sehr, sehr ähnlich. Die Fragen, die ich mir stelle, ist, wo stehen wir heute oder wo gehen wir heute faule Kompromisse mit einer gottlosen Gesellschaft ein? Was ist heute Götzendienst? Was lässt uns langsam aber sicher vom gesunden Glauben abdriften, wie das beim diesem vielverliebten Paar im Ruderboot der Fall war? Und welche Warnungen übersehen wir und überhören wir heute vielleicht, die wichtig sind? Also, ich denke, unsere Welt war der korinthischen nicht weit entfernt. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist Folgendes. Wir sind heute mehr denn je bereit, dem Gott Mammon alles zu opfern. Alles. Geld regiert die Welt. Das ist heute das Mantra und das Glaubensbekenntnis unserer Konsumgesellschaft. Viele Christen sind schon lange diesem Götzendienst verfallen. Bei denen dreht sich alles um Geld, um Konsum, noch mehr Jobs und noch ein Job und noch mehr Geldquellen anzapfen, noch eine bessere Karriere, noch mehr Anschaffungen, noch mehr Aufträge, noch mehr Profit. Diese modernen Gottmammern werden Kinder und Ehen und Familien und sogar die eigene Gesundheit geopfert. Und ich denke, wenn Paulus heute leben würde, wenn er nach Detmold kommen würde und nach Deutschland kommen würde und einen Brief an uns schreiben würde, würde er ein fettes, fettes Stoppschild aufrichten und uns alle lauthals warnen, damit wir nicht Gottes Gericht verfallen, wenn wir in diesem Götzendienst des Mammons verstrickt sind. 21. Jahrhundert, aktuell genauso wie der Götzendienst in Korinth. Das Zweite. Ich denke, viele moderne Weltanschauungen, in der wir heute leben, richten sich heute direkt gegen Gottes Ordnungen. Ich will damit vielleicht nur ein paar Beispiele nennen. Ich will zum Beispiel den Genderismus und die LGBTQ+-Bewegung als Beispiel nennen. Also Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, nach seinem Ebenbild. Und Gott hat die Ehe nur zwischen Mann und Frau gedacht und gesegnet. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben, Familien zu gründen, Kinder zu bekommen und diese Welt in seinem Sinne zu verwalten. Sowohl die Gender wie als auch die LGBTQ+-Bewegung sind heute ein direkter und frontaler Angriff an den Gott der Bibel und seine Schöpfungsordnung. Und ich denke, wenn Apostel Paulus heute leben würde, würde er auch hier ein fettes Warnsignal aufrichten und uns lauthals warnen, damit wir uns hier nicht verirren und nicht Gottes Gericht erleben. Ein Drittes, was mich beim Thema Götzendienst und Säkularismus beschäftigt, ist das Thema Säkularismus selbst, also Verweltlichung, als größte Versuchung unserer Tage. Also Säkularismus bedeutet ja Verweltlichung der Christen. Es gibt heute kaum einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Wir übernehmen immer mehr von diesen weltlichen, gesellschaftlichen Werten. Unsere Prioritäten gelten nicht mehr in erster Linie dem Wort Gottes oder dem Reich Gottes oder wie Gott diese Welt in seinem Licht sieht. Bei all dem Bemühen, dass wir gesellschaftlich relevant sein wollen, stehen die Kirchen in der Versuchung, das Evangelium von Jesus zu verwässern oder gar nicht mehr zu predigen. Da geht es ja sehr viel um soziales Engagement und politische Verantwortung oder Tagespolitik, die Predigtthemen oder die Themen einer Kirche oder Gemeinde bestimmen. Die modernen Gemeinden sehe ich immer mehr gleich in so großen Einkaufsmeilen, großen Kaufhäusern. Hier kann man zum Sonderangebot geistliche Güter und Dienstleistungen bekommen. Wir vermeiden uns, klar über Sünde zu reden. Wir betonen dann lieber die vielgeliebte Gnade Gottes, die oft nur ein Freibrief ist für ein selbstgefälliges Leben in einer selbstgefälligen Freiheit. Und ein Leben in Heiligung, täglicher Selbstverleugnung, ist für viele Christen heute nur eine Option, aber keine christliche Pflicht. Und ich denke auch, wenn Paulus uns heute kennenlernen würde, uns begegnen würde und das sehen würde, wie stark wir säkularisiert sind, würde er ein fettes Schild aufrichten. The point of no return. The point of no return. Und uns wirklich sehr, sehr stark warnen, dass wir nicht hier stromabwärts in einer romantischen Weltumarmung zugrunde gehen. Und ein viertes, das letzte, kam mir in den Sinn, als ich mich vorbereitet habe. Das ist Volksverdummung als großer politischer Trend unserer Gesellschaft. Schlichtweg Volksverdummung. In den letzten Jahren werden wir mit allen möglichen Nachrichten und Fake News bombardiert. Und die haben alle einen einzigen Zweck. Sie sollen uns Angst machen und sie sollen Menschen einschüchtern. Da kam die Corona-Angst, dann kam danach die Kriegsangst, dann kam die Klimaangst, dann kam die Inflationsangst. Wir sind mitten in der Energieangst und jetzt haben viele, viele sogar noch so einen Heizungskellerangst. Also ich weiß es nicht genau, ob es dir auffällt, Regierungen, Parteien, Medien, Machthaber haben ein sehr großes Interesse, die Gesellschaft kollektiv zu verängstigen. Und jeden Tag werden Millionen Bundesbürger im Fernsehen oder auf ihren Handys mit Nachrichten bombardiert, die sehr, sehr stark, also stärker als in den letzten Jahrzehnten, wie ich mich erinnern kann zumindest, ideologisch gefärbt sind und fernab sind von Realität und Wahrheit. Warum passiert diese Angstmacherei? Weil Angst dumm macht. Angst macht uns Menschen dumm. Angst degradiert die Massen zu einer Tierhaltung, zu stummen und stumpfen Schafherden, die ohne Widerrede alles schlucken, und diejenigen denunzieren, die eventuell oder marginalisieren, ausschließen, die eventuell eine eigene Meinung haben. Und wir bewegen uns zu einer entmündigten Masse. Und der Prophet Hosea klagt in einem ähnlichen Zusammenhang: Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und die Gemeinde Jesu muss sich heute mehr denn je dieser kollektiven Angstneurose und Verdummung stellen und sich von ihr abheben. Wir müssen umkehren zu Gott und seinem Wort. Und Salomo sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Nicht die Angst vor dieser Welt und Angst vor diesen Ereignissen dieser Welt, sondern die Furcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit. Und nur wer sich heute ganz bewusst vor Gott die Knie beugt und vor Gott in die Knie geht und sagt, du hast deinen Sohn gesandt, damit er in diese Welt kommt, um zu dienen und nicht zu herrschen. Und wir wollen solche Diener sein in deinem Namen, um das Reich Gottes voranzubringen. Diese Menschen können voller Hoffnung und voller Freude, voller Zuversicht in einer Welt gehen, die glaubt, dass sie zugrunde geht. Oder die glaubt, dass sie die letzte Generation beheimatet. Also ich denke, wenn Paulus unsere Gesellschaft heute kennenlernen würde, diese Verdummungsmechanismen der heutigen Gesellschaft, würde er uns eine ganz, ganz drängende Warnung aussprechen. Lasst euch vor allem als Kinder Gottes nicht für dumm verkaufen. Werdet weise, werdet klug, aber nicht so, wie diese Welt weise und klug ist. Lernt aus Gottes Wort und lernt aus Gottes Geschichte. Verabschiedet euch von dieser Geschichtsamnesie, von dieser Geschichtsvergessenheit. Schaut, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat und wie er sein Volk immer wieder gerettet hat, egal aus welcher Katastrophe dieser Welt. Und das Ende dieser Welt, das letzte Wort dafür, sagt Gott und keine Politiker und keine letzte Generation. Also, angesichts der Prüfungen, auch in denen auch wir heute stehen, Säkularismus und Götzendienst und Verdummung unserer Gesellschaft, will ich nochmal auf das Wort kommen, was Paulus zum Schluss dieses Briefes sagt. Ich denke, dieses Wort ergeht auch uns, jeden Einzelnen von uns heute. Ein Wort, das die Kirche nun bereits seit über 2000 Jahren Mut gibt, Rückgrat und den Schneid aufzustehen und gegen alle Strömungen dieser Welt, an Jesus festzuhalten, das Evangelium zu verkündigen. Ich war vor einigen Jahren mit Stefan Feimann, unserem Jugendpastor, unterwegs in Trier. Und was mich zutiefst, zutiefst demütig macht oder gemacht hat an dieser Stadt ist, in Trier gibt es zwei Dinge, die du unbedingt sehen willst, wenn du nach Trier gehst. Natürlich, oder drei sogar. Du musst, weil es an der Mosel ist, den Moselwein, Moselriesling probieren. Ist der beste der Welt, würde ich sagen, in dieser Gegend. Aber worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist der Dom in Trier. Dom in Trier ist fast 1700 Jahre alt. Und als ich in diesem Dom von Trier stand, dachte ich, also wir waren damals, glaube ich, als Mosaic Church gerade 10 geworden, 10 Jahre alt, war ich sehr, sehr demütig. Stell dir mal vor, an diesem Ort, in diesem Dom, beten Christen seit über 1600 Jahren Gott an. Und ich musste an die vielen Katastrophen und die Kriege und Pest und alles Mögliche denken, was den Menschen seit dieser Zeit begegnet ist. Und die Kirche hat überlebt. Die Kirche lebt auch heute noch. Und das Zweite, was mich mindestens genauso demütig gemacht hat, in Trier steht ein Gebäude bis heute noch. Man muss eines wissen, dass der Kaiser von Rom, also Konstantin, hatte mal musste mal ein bisschen weg von Rom und von Konstantinopel, und er hatte seinen Kaiserstuhl in Trier aufgerichtet. Das Gebäude steht bis heute noch, der Kaiserthron von Konstantin, also ungefähr im ausgehenden 4. Jahrhundert. Und du wirst nicht glauben, was in diesem Gebäude heute beheimatet ist. Die Kaiser, die glaubten, dass sie die mächtigsten dieser Welt sind und dass diese Welt manipulieren und verändern können und regieren können, wie es ihnen beliebt. Nun gut, man weiß von Konstantin, dass er sich zum Schluss irgendwie bekehrt hat zum Christentum. Heute ist in diesem Kaiserthronsaal von Konstantin eine evangelische Kirche drin. Dort wird Sonntag für Sonntag Jesus angebetet. Also angesichts dieser großartigen Geschichte Gottes mit seinem Volk und angesichts der Versuchungen, auch in denen wir stehen, möchte ich dieses Wort weitergeben. Die Prüfungen, ich habe das ein bisschen paraphrasiert und ein bisschen auf uns angepasst, die Prüfungen, denen wir als Christen heute ausgesetzt sind, sind menschlich für uns alle erträglich. Amen. Leute, wir haben noch nicht wirklich harte Prüfungen hinter uns, oder? Sind menschlich für uns alle erträglich. Denn Gott ist treu. Er wird uns auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die unserer Kraft übersteigt. Wir werden immer eine echte Wahl zwischen Sieg und Niederlage haben. Denn wenn unser Glaube heute auf die Probe gestellt wird, wird Gott uns auch immer einen Weg zeigen, auf dem wir diese Probe bestehen können. Amen. Okay, lass uns aufstehen. Ich will dich segnen, dass du in dieser Gewissheit des Glaubens heute leben kannst und auch aufstehen kannst und Rückgrat zeigen kannst, dort, wo du selber in deinem Glauben auf Probe gestellt wirst. Und danke, lieber Vater, dass du uns den ganzen Gottesdienst heute erinnerst, wer du bist, dass du ein Gott der Geschichte bist, dass du ein Gott bist, der in die Geschichte eingreift, ein Volk, das ein Gott bist, der stolz ist auf seine Kinder. Und der seine Kinder auch schützt wie sein Augapfel. Aber wir leben auch mitten in dieser Welt. Wir leben oft in einer verdammt verlorenen und verwirrenden Welt, die uns auch manipulieren will und uns auch vom Glauben und von deinem Wort verführen will. Und Jesus, wir wollen wachsam sein. Wir wollen in loyaler Abhängigkeit zu dir leben. Wir wollen, dass Jesus erhoben wird. Und wir wollen, wie King Charles, einfach auch unsere Knie vor dir beugen. Vor dem König aller Könige, der gekommen ist in diese Welt als König, aber um zu dienen. Um eine verlorene Welt für den Vater zu retten. Und damit segne ich dich, dass du voller Zuversicht bist, dass du voller Kraft bist, dass du voller Hoffnung bist, dass du voller Liebe zu Jesus bist, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und dass du ohne Furcht und ohne Angst den Zeitgeist erkennen, in dieser Welt lebst und Jesus und sein Reich nach vorne bringst. im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.